Man kann an genau zwei Orten in Deutschland Puppenspielkunst bzw. Figurentheater studieren. Bei uns in Berlin an der Abteilung für zeitgenössische Puppenspielkunst der HFS Ernst Busch und an der HMDK in Stuttgart. Und genau dort sind wir heute zu Gast beim Bachelorstudiengang Figurentheater. Wir sprechen mit dem Leitungsteam der Abteilung über die Musikalität von Puppe, Figur und Material, über künstlerische Inspiration im Kontext von Ausbildung und wie die drei ProfessorInnen der Abteilung, Stefanie Rinke, Julika Meyer und Florian Feisel, in einer Zeit ohne Internet und Google zu ihren jeweiligen Ausbildungsstätten in Stuttgart, Berlin und Charleville-Mézières in Frankreich gefunden haben. Ich bin Roscha Asseidov, Regisseurin, freie Künstlerin und Professorin für zeitgenössische Puppenspielkunst an der HFS Ernst Busch. Und in dieser Folge habe ich zum ersten Mal die neue studentische Co-Moderation von Hände hoch an meiner Seite. Herzlich willkommen und toi 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 an Paula Engel.
Vielen Dank. Ich freue mich riesig darauf, den Podcast und euch, liebe Zuhörenden, durch die dritte Staffel begleiten zu dürfen. Aktuell bin ich Puppenspielstudentin im vierten Jahr des 49. Jahrgangs der Ernst Busch. Und gemeinsam mit Roscha haben wir zu Beginn unseres Besuchs hier in Stuttgart die Stadt schon einmal von oben anschauen können. Mhm. Aus dem Riesenrad.
Ganz genau. Ab in die Vogelperspektive, das ist eigentlich immer eine gute Idee. In diesem Sinne, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Wir fahren los und schmeißen alle Lichter an, denn es dreht sich wieder das Podcast-Karussell. Paula.
Roscha.
Bühne frei und Vorhang auf für Folge 17 und die dritte Staffel von Hände hoch! Hände hoch! Menschen hinter Puppen.
Dann geht's los, ja?
Hallo und herzlich willkommen zu Hände hoch, dem Podcast über Menschen hinter Puppen. Wir sind zurück und starten heute nicht nur in eine neue Folge, sondern auch in die dritte Staffel. Der Gesprächsstaffelstab liegt bereit und der ist nicht das Einzige, was heute übergeben wird, denn auch das Redaktionszepter der Co-Moderation wird einmal feierlich weitergereicht von Paul an, Trommelwirbel, Paula.
Hallo und danke.
Wo sind wir denn heute, Paula?
Wir sind in Stuttgart und deswegen müsste unser Podcast-Untertitel eigentlich heute heißen Menschen hinter Figuren, denn wir befinden uns in der HMDK, der Hochschule für Musik und Darstellende Künste in Stuttgart, genauer an der Abteilung für Figurentheater. Und ich bin hier umzingelt von vielen Lehrenden, denn wir haben zu Gast die beiden Stuttgarter ProfessorInnen, Julika Meyer und Florian Feisel, sowie die Studiengangsleiterin und Professorin Stefanie Rinke. Herzlich willkommen bei Hände hoch!
Hallo.
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 Auch von mir ein sehr herzliches Willkommen an die lieben KollegInnen. Ich freue mich, dass wir heute als Berliner Delegation bei euch zu Gast sein können und überbringe so richtig offiziell und mit Krawatte die wärmsten Grüße von der Abteilung der zeitgenössischen Puppenspielkunst, der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und wir überbringen auch ein Geschenk.
Ja, ein Geschenk, welches sich hier wunderbar eingetütet in dieser Tasche befindet.
Nein!
Genau.
Ich überreiche das jetzt mal an Stefanie.
Ja!
Du darfst bitte die eingetütete Sache öffnen.
Wunderbar.
Frohe Weihnachten.
Genau.
Ist der da wirklich drin?
Da ist er.
Wow. Hey. Was für Haare!
Es ist Ernst Busch höchstpersönlich. Ein Geschenk an euch, leicht verspätet, zum 40. Jubiläum. Er wartet seit 2023 bei uns in der Hochschule und heute ist er hier und wird euch übergeben.
Danke.
Eine Klappmaulpuppe, gebaut von einem unserer Puppenbauer in der Schule, wunderbarer Künstler Jonathan Gentilhomme. Seine Signatur ist auch in der Puppe drin.
Super.
Er ist bei euch ein wunderbares Geschenk zum 40. Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen
zum 40.
Dank.
Jahr.
Toll, vielen Dank.
Willkommen, Ernst. Ja.
Unser Abteilungsleiter Markus Joss meinte, ihr wollt einen Puppenfundus aufbauen oder habt den schon aufgebaut. Ernst Busch als Klappmaulpuppe kann ab sofort katalogisiert werden und steht für die Proben bereit.
Ja, auch im Namen der Studierenden tausend Dank, weil wir sind über jeden Zuwachs dankbar und freuen uns, und dass das Puppenfundus-Ensemble immer größer wird.
Und wenn man sich den mal so anguckt, ne, so eine Klappmaulpuppe, die hat ja auch so einen Mund. Also Sprechen ist bei dieser Art von Puppen tatsächlich etwas, was wichtig ist, und das Wort. Und wir haben uns gefragt, wann oder wie kommt denn das Wort in eurer Ausbildung vor? Also wann hat das Wort Raum?
Das Wort hat Raum natürlich schon ab dem ersten Semester. Also die Studierenden haben Sprechunterricht, ganz klar. Und auch das gesprochene Wort oder das Geschriebene als Impuls zu nehmen für szenisches Entwickeln, auch für den bildnerischen Bereich, das ist schon ziemlich früh bei uns im Studium gegeben.
Wir sitzen ja jetzt aktuell im Department, also Sprechkunst von der HMDK. Und die Personen, die bei uns sprechen, unterrichten, kommen von hier. Also wir haben eine Kollegin, die jetzt auch quasi fest damit eingestiegen ist und das begleitet. Und mit der habe ich verschiedene Studioinszenierungen auch gemacht. Und was mir da sehr gut gefällt, die hat zum Beispiel einen Fokus auf Lyrik und hat auch viel an der Schauspielschule hier unterrichtet und hat dann aber, als sie sich entscheiden musste, wo gehe ich jetzt hin, weil beides konnte sie nicht mehr kombinieren, gesagt, sie fühlt sich im Figurentheater so gut aufgehoben. Ihre Intuition sagt ihr, dass Lyrik und Figurentheater, das passt. Und sie sagte auch, es geht eben in der Lyrik ja ganz viel um Bilder und Bildsymbolik, und dass sie dieses Match mit dem Figurentheater, dass sie sagt, das war wirklich ihre Perspektive, Jule Hölzgen, um sie zu zitieren, aber sie meinte, es ist einfach so naheliegend, weil es auch viel um die Pausen zwischen den Zeilen geht, um die Bilder, die entstehen, und ich konnte mit diesem Vergleich sehr viel anfangen.
Und natürlich der dramatische Text, den gibt es bei uns auch, aber wir hinterfragen ihn sehr stark, weil du natürlich, wenn du den dramatischen Text hast, sehr schnell in ein Puppen als SchauspielerInnen-Klischee kommst, oder liegt einfach sehr nahe, dann die Rolle der Puppe zu sehen wie die Rolle der SchauspielerInnen. Und da nochmal eine Distanz zu bekommen oder das zu hinterfragen, mit welchem Instrument spiele ich denn hier auf der Bühne wirklich, sind wir da ein bisschen vorsichtiger mit dramatischen Texten.
Und sag mal, an welcher Stelle kommt das Wort bei euch im Probenprozess dazu?
Das ist ganz unterschiedlich. Das Wort ist wichtig, aber die Dramatik des Figurentheaters, die basiert nicht unbedingt auf der Dramatik des Wortes.
Und ganz handwerklich gesehen ist es so, dass die Studierenden im zweiten Jahr ja selbst unter der Anleitung von Mechthild Nienaber, einer hervorragenden Puppenbauerin, Klappmaulpuppen bauen. Von daher reiht sich der Herr Busch wunderbar hier ein. Und sie dann natürlich mit diesen Klappmaulpuppen auch spielen. Da hatten wir jetzt auch ein sehr schönes Blog-Seminar, wo dann die unterschiedlichsten Texte, von dramatischen Texten zu Kurzgeschichte, zu improvisierten Texten gesprochen wird, weil keine Klappmaulpuppe ohne Text.
Aber die Texte kamen ja durch die Puppe dann, oder?
Wie war das bei dir? Die Texte kamen durch die Puppe.
Also war erst das Material da und dann kam der Text dazu.
Es hat auch damit zu tun, dass die Autorenschaft von unseren Studierenden eine wichtige Rolle spielt. Das hat so eine Tradition, dass unsere Studierenden meistens oder oft die Stücke selber entwickeln. Das heißt, wir arbeiten daran, an so einer Balance, fremde Texte genauso ernst zu nehmen wie die eigenen.
Ja, ich würde jetzt nochmal, um hier nicht den Puppenfaden zu verlieren, einen Schritt zurücktreten und nochmal von vorne starten. Liebe Stefanie, liebe Julika, lieber Florian, vielleicht könnt ihr euch nochmal vorstellen erstmal. Was ist denn euer künstlerischer Background? Wie lange seid ihr schon in Stuttgart? Das klang ja kurz schon mal an. Und welche Aufgaben übernehmt ihr hier?
Ja, ich bin Stefanie Rinke und bin seit 2011 Professorin für Figurentheater, habe da die Leitung des Studiengangs übernommen von meinem Vorgänger Werner Knötgen, der das viele, viele Jahre geleitet hat. Also ist sozusagen der erste Leitungswechsel nach Gründung des Studiengangs. Und ich selber habe auch in Stuttgart studiert von 92 bis 95. Und habe dann 98 bereits im Lehrauftrag angefangen, an dem Studiengang zu unterrichten. Habe nebenher mein eigenes Theater gegründet, habe auch viel gespielt als Gast, habe Regie geführt an verschiedenen Häusern und auch ein bisschen Fernsehen und Film gemacht.
Deine Company hieß Paradox oder heißt immer noch
genau,
Paradox?
Genau, meine Company heißt immer noch Paradox, Figurentheater Paradox. Ich habe letztes Jahr mein letztes Stück abgespielt und bin jetzt gerade ganz unglücklich. Nein, ich bin natürlich, ich arbeite wahnsinnig gern mit den Studierenden zusammen, keine Frage. Aber schau, wie es mit Paradox auch weitergehen kann.
Und was unterrichtest du?
Ich unterrichte Animation, also das Hauptfach, verschiedene Puppenspieltechniken und unterrichte auch noch einen Theorieteil.
Mhm. Danke.
Mein Name ist Julika Meyer, ich bin Professorin, also ich habe eine halbe Professur, wie der Kollege Florian Feisel. Ich habe diese Professur 2011 angetreten, wie Steffi, und mir ist aufgefallen, dass wir auch Jubiläum haben, 15-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Also Steffi hat im Sommersemester angefangen, ich zum Wintersemester 2011. Wir haben eine halbe Professur, Florian und ich. Das wurde damals so angelegt, damit wir weiter künstlerisch tätig sind. Und ich arbeite jetzt immer mehr vermehrt als Regisseurin und mache Stücke an verschiedenen Theatern, Chemnitz, Leipzig, Magdeburg. Finde auch tatsächlich, dass sich das sehr gut ergänzt, dieses Arbeiten draußen in der Welt und dann wieder zurück an die Hochschule, dass das eine schöne Bewegung ist. Ich habe das Gefühl, die Sachen aus dem Studiengang schwappen raus in die Welt und umgekehrt. Und davor, vor 2011, war ich tatsächlich ein halbes Jahr in Berlin. Man hatte da so ein Stipendium als französische Künstlerin in Deutschland, was ein bisschen absurd war. Aber es war tatsächlich meine Brücke, um nach Hause zurückzukommen. Und davor war ich 15 Jahre in Frankreich. Habe in Frankreich auch studiert und hatte dort nach dem Studium in Charleville-Mézières eine Kompanie zusammen mit Renaud Herbin und Paolo Duarte, La U, Marionette Contemporaine, die auch 11 Jahre existiert hat oder 12.
Mein Name ist Florian Feisel. Ich kam als Dritter dazu, bin seit 14 Jahren jetzt dabei. Und das Interessante ist, unser Dreierteam setzt sich aus den drei Schulen zusammen. Also Stuttgart, Steffi, Julika aus Charleville und ich von der Ernst Busch in Berlin. Also ich komme aus dem gleichen Stall wie ihr. Hab dann 99 studiert, weil ich Ilka Schönbein gesehen hatte mit Metamorphosen. Und das hat mich so geflasht. Vorher war ich auf einer Schauspielschule gewesen und da habe ich gemerkt, wow, die Kraft der Puppe. Also was da möglich ist. Und ich habe auch gemerkt, ja, das muss ich lernen. Da steckt so viel Handwerk dahinter. Und nach dem Studium in Berlin war ich so gute 10 Jahre in Berlin freiberuflich unterwegs. Und dann hat es mich hierhin geführt, nach Stuttgart.
Ihr seid ja hier auch eingebettet in so eine Hochschule mit anderen Studiengängen. Wie wichtig ist das für euch, so ein Austausch mit anderen Studiengängen an der Kunsthochschule?
Das ist super. Ich liebe das sehr und ich finde, das ist wirklich... Es ist manchmal ein bisschen Struggle, weil historisch ist es eine Hochschule für Musik und dann kam die darstellende Kunst. Das heißt, manchmal müssen wir immer wieder so sagen, hier sind wir. Und gleichzeitig sind die Kooperationen, die wir machen können mit Jazz, Komposition, mit Sprechkunst, hatten wir schon erwähnt, aber auch mit dem Master Performance, den es gibt, so vielfältig, dass es unseren relativ kleinen und schön überschaubaren Studiengang immer wieder auch so größer werden lässt.
Ja, ich glaube, das Besondere an der Musikhochschule, Hochschule für Musik und darstellende Kunst, ist aber dieser Dingbezug. Also dieses, ich habe ein Instrument und das ist sehr vielfältig. Also da gibt es die virtuosen Geigen und Klavier, dann ganz andere Struktur, die Organisten, die als Instrument Gebäude haben, die Flötistin, mit denen wir sehr gerne was machen, was unheimlich inspirierend ist. Percussion, was im Grunde sozusagen das Wort als Rhythmus verwendet. Und da sind wir so nah dran eigentlich zu sagen, wir drücken uns über Material aus.
Das ist sehr spannend. Und wir an der Busch haben ja diese Tradition von dem sprechenden Körper und der Körper, der auf der Bühne steht und ausdrückt. Und da ist da die Nähe so dran. Ne? Das finde ich sowieso sehr spannend, dass diese Profile ja auch da sind. Das sind ja auch Superpowers, dass man weiß, okay, es gibt hier ein Profil und da ein Profil und es gibt ein Ergänzen, aber wir müssen nicht das Gleiche tun, sondern wir können uns da schärfen auch in einem Profil, um Puzzleteile füreinander zu sein auf eine Art. Ne?
Unbedingt. Und ich finde auch nochmal diesen Stichwort von Flo super spannend, weil du vorhin auch meintest, den Podcast gibt es, um auch quasi, dass dieses Wissen oder was es gibt, in irgendeiner Form gehalten wird. Und ich weiß, ich bin zurzeit an einem Ding dran, was mich sehr beschäftigt, ist auch diese Frage von Repertoire. Mhm. Und ich finde, wir können uns auch von dem Vokabular quasi von der Musikhochschule eigentlich sowohl die Puppe als Instrument, aber auch wie wir arbeiten, wie wir bauen, also was ist eine Struktur, wie improvisiere ich mit einer Struktur in Raum und Zeit und wie können wir uns quasi vom auch choreografischen Schreiben oder musikalischem Schreiben anders als textbasierten dramaturgischen Schreiben zum Beispiel da ergänzen oder orientieren. Und ich finde das an der Hochschule hier total spannend. Zum Beispiel, wenn wir Stücke entwickeln, sind wir gerade dran auch mit dem Repertoireprojekt, was wäre eine Partitur? Also wie sähe das aus, wenn wir jetzt eine Stückentwicklung hatten und kann man das als Partitur verschriftlichen? Wie sähe diese Partitur auch aus und wie wäre das zum Beispiel, könnte man das, also da bin ich eben gerade so ein bisschen dran, könnte man das auch drucken? Und wie wird so ein Repertoire weitergegeben, inspiriert von dem Buch von Julia Molnar? Objekttheater heißt das.
Ja, Objekttheater.
Da gibt er ja quasi seine Selbstmorde frei. Also er schreibt die auf wie ein Repertoire und sagt, so funktioniert dieses Stück, das sind die Zutaten, so baut sich das auf und bitte eignet euch das an und spielt es weiter.
Julia Molnar, großer Objekttheaterkünstler, hat eben diese Selbstmorde seit Jahrzehnten im Repertoire, spielt die eines der großen Objekttheaterstücke oder Anfänge, verlinken euch das Buch am besten in der Infobox. Was mich da gerade total catcht, ist, wir waren nämlich bei einer unserer Partnerklassen zu Gast, letztens Academia Dimitri, und die hatten ein Kursende gezeigt.
Laban Dance.
Und da wurden wir eingeführt in die Notation von Laban, der eben allen Bewegungsrichtungen, aber auch Energien und Bewegungsmustern bestimmte Zeichnungen oder hat versucht, bestimmte Zeichen zu geben. Und die Studierenden haben Partituren bekommen und sollten eben eigenständig dazu Choreografien entwickelt, hatten aber die gleichen Partituren. Und dann dachten wir, wir müssen das nächste Mal eigentlich hinfahren, eine Puppe mitnehmen, genau mit den gleichen Notationen arbeiten und dann sehen wir bewegenden Körper und bewegende Puppe nebeneinander und schauen, was es macht, wenn drei Leute versuchen, für ein anderes Objekt diese Notation zu übersetzen. Hochspannend.
Und auch total spannend zu sehen, wie eben diese Notationen stattfinden. Also wir haben es jetzt mit Frank Söhnle gemacht und er kam quasi mit den verschriftlichen Partituren, so wie er sie eben festhält, ne?
Ich hätte noch eine ganz kurze Frage, noch mal einen Riesensprung zurück. Ihr habt eben an diesen unterschiedlichen Schulen studiert und uns würde total interessieren, wie seid ihr darauf gekommen, dass es diese Hochschulen überhaupt gibt, dass man Puppe- oder Figurentheater überhaupt studieren kann, auch in Frankreich, als es jetzt noch nicht so viel Internet gab?
Gar kein Internet.
Wie seid ihr da hingekommen? Also wie habt ihr diese Schulen gefunden?
Ich habe nach dem Abitur schwer überlegt, ob ich lieber in den bildnerischen Bereich gehe. Ich habe auch eine Mappe gemacht für Design und Sonstiges. Oder ob ich nicht doch lieber Schauspielerin werden möchte. Und habe dann auch vorgesprochen in Hannover an der Schauspielschule und so. Und habe, um die Zeit zu überbrücken, ein Praktikum im Puppentheater gemacht. Puppentheater Marmelock in Hannover. Und da habe ich dann Kulissen gebaut und so über ein Jahr. Und die haben dann irgendwann gesagt, ach, man kann das übrigens auch studieren. Und so habe ich darüber erfahren, dass man das in Stuttgart studieren kann. Allerdings auch nur über den Studiengang in Stuttgart. Ich wusste weder was von Berlin noch was von Charleville-Mézières. Das habe ich dann erst während des Studiums erfahren. Purer Zufall.
Bei mir ist es eigentlich einfach, weil ich komme aus Erlangen. Ich bin gebürtige Erlangerin und das ist, Festival gibt es ja schon so lange.
Das große Figurentheaterfestival in Erlangen.
Das internationale Figurentheaterfestival Erlangen. Und was, ich glaube, in den 80er Jahren gegründet wurde, also es kommt ganz gut hin, als ich dann so abwartend, was es wohl werden könnte, habe ich Literaturwissenschaft und Theaterwissenschaft dann in Erlangen studiert und dann bei dem Festival gearbeitet. Und da ging es mir ähnlich wie Flo. Ich hatte eine tatsächlich sehr, sehr starke Seherlebnis, also so als zuschauende Person so ein Schockerlebnis. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch so sagen darf, aber bei mir war das Philippe Gentil. So eine Theaterform hatte ich einfach noch nie gesehen und es war auch eine absolut magische Aufführung, wo so plötzlich so ein ganzes Theater in einem Atem schwingt. Ich weiß nicht, wie ich die heute quasi sehen würde, dieses Stück, aber es war Passager Clandestin. Und danach waren wir alle euphorisch in diesem Theatercafé, in der Theatergasse in Erlangen. Und da habe ich mich mit einem Sprechdozenten aus Berlin unterhalten und habe gesagt, das war so unglaublich. Und dann hat er gesagt, komm zu uns. Und dann habe ich gedacht, ja, also dann. Und dann habe ich auch die Aufnahmeprüfungen vorbereitet, eigentlich für Berlin. Wir beide hätten fast zusammen studiert, Florian und ich. Weil ich war dann auch in Berlin genommen und dann war ich sehr unsicher, ob ich jetzt nach Charleville soll oder nach Berlin. Und
Wie hast du noch von Charleville erfahren?
Durch Erl. Also ich habe dann gefragt, wo unterrichtet Philippe okay. Gentil? Okay. Weil ich ja dann unbedingt dahin wollte, wo dieser Mensch unterrichtet. Und dann hieß es, der unterrichtet immer wieder in Charleville-Mézières. Und ich hatte in der Zeit viel zu tun, auch mit zeitgenössischem Zirkus. Und durch diesen Freund, der an der Zirkusschule war, bin ich dann in Charleville gelandet. Der hat dann gesagt, ja, wenn du dich jetzt schon in Berlin beworben hast, bewerb dich doch hier auch noch. Und dann bin ich da hängen geblieben. Habe aber sehr gehadert am Anfang. Es war einfach, ich konnte kein Wort Französisch. Ich habe da sehr gelitten.
Wow. Das
war ganz schrecklich. Deswegen habe ich jetzt immer ein großes Empath. Also ich freue mich immer sehr, wenn wir am Studiengang auch Leute, die nicht Muttersprachlerinnen Deutsch sind, also die aus Frankreich kommen oder sonst woher, wir hatten ja auch aus Korea. Ich finde, das ist zwar immer, gerade für das gesprochene Wort, um den Bogen zu machen, nochmal eine riesige Herausforderung und Schauspieldozierende, Sprechdozierende schimpfen oder empfinden das oft als eine große Herausforderung, mit Leuten zu arbeiten, die gerade mal die Sprache lernen. Und gleichzeitig finde ich es eine unglaublich Bereicherung für uns, eben zu gucken, wer bin ich eigentlich über die Sprache hinaus oder wie drücke ich mich künstlerisch aus.
Und Florian, genau, du hast dieses eine Stück gesehen, was dich irgendwie erweckt hat zur Puppe, aber
also Ilka Schönbeins Metamorphosen, das hat mich so geflasht. Dann habe ich irgendwo ein kopiertes Blatt gesehen, dass man das an der Ernst Busch studieren kann.
Und wir brauchen mehr kopierte Blätter überall.
Ja, das waren ganz andere Zeiten. Weil das Interessante war, ich fühlte mich dann in Berlin gut aufgehoben, aber habe viel später eigentlich erst mir bewusst gemacht, dass Ilka Schönbein nie studiert hat. Das finde ich sehr interessant, dass also die größten Protagonisten das auf die vielfältigsten Arten und Weisen lernen können. Das andere ist, Ilka Schönbein war nicht mit Berlin verbunden, obwohl sie da in der Nähe lange Zeit gewohnt hat, sondern vor allen Dingen mit Stuttgart und dem Studiengang insofern, als dass sie mit Rosa viel zusammengearbeitet hat. Das erzähle ich deshalb, weil als ich dann mein freies Vordiplom gemacht habe, da hatte ich zum ersten Mal von Frank Söhnle erfahren und habe dann Bildaufnahmen gesehen von Puppen, die auf Tellern lagen und gegessen wurden. Mhm. Und das hat mich völlig geflasht und ich dachte, krass. Und dann wurde ich auf Stuttgart aufmerksam und habe mir Thomas Schiffmacher, der damals Dozent war, hier geholt für mein freies Vordiplom. Und dann war das so eine Mischung zwischen, also mich zu Stuttgart hingezogen zu fühlen und gleichzeitig aber mit der Ernst Busch verbunden in der Denke, was ja immer noch so ist, weil ich auch mit Markus Joss auch immer noch sehr oft und viel und verbindlich zusammenarbeite. Also wir können uns da sehr gut reiben.
Unsere dritte Staffel von Hände hoch steht unter dem Motto Puppet Partners International. Und das ist für uns ein Austauschprojekt. Wir vermatchen so Studierenden von unterschiedlichen Jahrgängen mit Studierenden von anderen Hochschulen im europäischen Kunstkontext. Und da geht es für uns um interkulturellen Austausch und einen Erfahrungsaustausch von eben diesen Studierenden, die ungefähr das Gleiche studieren. Die sehen sich über den Zeitraum ihres Studiums, begleiten sich und sehen sich wachsen. Die begegnen sich im ersten Studienjahr, haben dann Projekte über das ganze Studium und sehen sich dann eben am Ende fertig mit ihrem Abschlussarbeiten. Und es geht uns neben den studentischen Erfahrungen auch um den Austausch von Lehrerfahrungen. Da sind wir gerade verbandelt mit der Academia Dimitri und wir sind natürlich mit euch verbandelt. Also welcher bessere Ort, um diese Staffel anzufangen, die unter diesem Motto steht. Wir sind auch mit Wrocław verbandelt, der Puppenspielabteilung der polnischen Kunsthochschule. Und ihr seid auch viel mit Charleville unterwegs, ich glaube auch mit Białystok. Was denkt ihr, warum sind diese Austauschformate wichtig?
Ich glaube, weil die Welt des Puppenspiels und des Figurentheaters so unendlich groß ist und noch viel größer sein könnte, als wir das bisher praktizieren. Neue Sichtweisen kennenzulernen ist sehr spannend. Mhm. Das international, aber interdisziplinär, andere Arten, andere Herangehensweisen. Also Stichwort Frank Söhnle. Ich hatte mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist ja mit Anekdoten so, selbst wenn man die öfters dann immer wieder erzählt, so, ne, dass Frank Söhnle im Studium damals wohl gesagt hatte, meine Puppen können nicht sprechen, Punkt. Das stimmt vielleicht gar nicht, aber es hatte mich so beeindruckt, weil ich dachte, wow, das ist natürlich möglich, dass jemand sagt, ich spiele mit Puppen und die sprechen nicht. Die Welt des Puppenspiels ist so groß, dass es keine Festlegungen braucht. Wir können nicht sagen, das Wort ist das Wichtigste. Wir können nicht mal sagen, es muss eine explizite Puppe geben, weil Figuren können auch ganz anders erscheinen. Es ist so eine gigantische Freiheit in unserem Genre enthalten, dass jede enge Festlegung völlig kontraproduktiv ist, zumindest für die Lehre, für die berufliche Praxis vielleicht nicht.
Und dann heißt es ja auch, dass der Austausch ein großer Ort der Inspiration auch ist, dass man andere Herangehensweisen sieht, auch Schwerpunkte sieht, wo andere Schulen oder Abteilungen sich spezialisieren oder was für neue Strömungen kommen, dass man da offen in der Membran bleibt und irgendwie Inspiration da reinlässt.
Also ich finde es total wichtig und ich glaube, bei mir ist es biografisch tatsächlich so, dadurch, dass ich das so erlebt habe, habe ich von Anfang an auch, glaube ich, sehr an der Vernetzung mit Frankreich natürlich gearbeitet. Da gibt es die Kooperation mit Charleville, die wir dieses Jahr jetzt ganz intensiv haben. Wir haben auch seit Jahren jetzt eine Kooperation, weil Straßburg ist Partnerstadt von Stuttgart und da gibt es ja die IR, Haute École des Arts du Rhin. Die wiederum haben eine fantastische Abteilung für Szenografie und denken aber Szenografie nicht nur für Theater, sondern auch musealer Raum, öffentlicher Raum. Und da gibt es eine Kooperation, dass wir die eine lange Reihe jetzt schon immer wieder, nicht jedes Jahr, aber im Wechsel, arbeiten die ihr Solo immer zusammen, ein Figuren spielende Person und einen Szenograf. Ich glaube, da gibt's gar nicht, kann man gar nicht genug haben. Ich war in Jerusalem, habe dort auch einen Austausch gemacht und unterrichtet. Oder an der DAMU in Prag. Da gibt es ja über diese Erasmus-Mobilität die Möglichkeit hinzugehen und Dozierende kommen. Also nicht nur Studierende wechseln Orte, sondern auch wir als Lehrende. Und dann kommst du zurück und ich hatte in der DAMU diese Abschlusswoche erlebt. Daraus ist Do Your Show dann auch gekommen. Deswegen gesagt, wir wollen gerne so ein ähnliches Modell machen. Ich glaube, das ist total wichtig, um sich zu inspirieren, zu gucken, wie werden Orte der Lehre anderswo praktiziert, was wollen wir davon mitnehmen, was können wir für uns anwenden. Ich glaube, das macht so reich.
Wir beginnen jetzt unseren Staffellauf. Wir stehen ja schon knietief im Thema, was ja natürlich völlig normal ist, wenn hier dieser Raum voll all dieser wunderbaren Menschen ist. Aber wir machen uns jetzt nochmal eine Runde warm, bevor unser offizieller Lauf so richtig beginnt. Bisschen Zunge rollen, ein bisschen Hüfte kreisen, denn wir laden euch ein zu einer kleinen Speedrunde, einem Warm-up.
Und die funktioniert so, wir beginnen Sätze, die ihr spontan beendet. Sind die Spielregeln klar? Dann sagen wir, auf die Plätze, fertig, Hände hoch!
Speedrunde, Antworten aus dem Bauch heraus.
Stefanie, davon bekomme ich nie genug.
Puppe.
Sehr schön. Ja. Florian, beim Karneval würde ich mich verkleiden als?
Perchte. Das sind diese Dämonen. Also heute ist ja auch Dreikönigstag. Und gestern waren die Perchtenläufe. Und davon habe ich gelesen. Aber ich wollte schon immer mal dahin gehen. Und es gibt ein Perchtenkostüm, das ist irgendwo in Süddeutschland. Das ist aus Moos und die Träger essen etwas von diesem Perchtenkostüm.
Okay.
Ich wollte das immer mal recherchieren, aber es gehört zu diesen Projekten, die ich bis jetzt noch nicht angegangen habe.
Siehst du, jetzt haben wir uns auch selber verraten. Wir sitzen nämlich hier Anfang Januar im verschneiten Stuttgart. Deswegen hören sich einige von uns möglicherweise lädiert an. Die Folge kommt raus im April. Dann ist schon Frühling.
Dann kannst du dich als Huhn verkleiden übrigens. Kannst du auch gerne machen. Das ist nämlich sein Favorite. Das hat er jetzt nicht verraten.
Ja, der Gockel. Chicken Boy. Ja, okay, da arbeite ich ja auch gerade dran.
So, das eine war die intellektuelle
Nee, es ist immer so kurzfristig, ne? Also, weil gerade Perchten, und da dachte ich, wow, ich will unbedingt mal oder nach Basel zu der Fastnacht.
Die Fastnacht,
so, ne?
Ja.
Also dieses Abgründige der Verkleidung.
Toll, ja.
So,
ja,
ne?
Gut, weiter zum Speed. Julika, das Gedicht kenne ich noch aus der Schule.
Rilke. Das war Goethe. Über allen Wipfeln ist Ruhe, in allen Gipfeln
sitzt die Kuh.
Genau.
Stefanie, dieser Satz ist Gold wert.
Eigener Herd?
Eigener Herd.
Ist Goldes wert.
Okay. Alles klar.
Florian, das wollte ich früher mal werden.
Schiffskoch. Das war mein absoluter Traum, unterwegs zu sein und dann für Leute zu kochen.
Julika, wenn ich ein Gemüse wäre, wäre ich?
Eine Karotte.
Super. Klar.
Florian, auf der Bühne brauche ich nur?
Ruhe, Bodenhaftung.
Julika, das habe ich immer dabei.
Eine Wasserflasche.
Stefanie, Für Puppe und Figuren würde ich mich immer wieder entscheiden, weil
es nichts Geileres gibt.
Yes, das war die beste Antwort. Vielen Dank, liebe Leute, wir haben es geschafft. Vielen Dank für all eure Spontanität. Wie wichtig ist denn eigentlich Spontanität für die Lehre?
Ich glaube, Lehre ist vor allem Improvisation. Je länger ich das mache, denke ich, ich bereite mich mega vor, dann habe ich eine geile Struktur und dann mache ich was anderes. Aber das andere, was ich mache, ist immer, wenn das dann so klappt, ein absoluter Glücksmoment.
Nichts ist besser, als Pläne über Bord zu schmeißen.
Und wie geht denn das eigentlich, Kreativität zu lehren? Ich habe hier irgendwo dieses Buch, Theaterlektion 7, Theater der Dinge. Ne? Da gibt es einige Essays von euch drin, herausgegeben von Markus Joss und Jörg Lehmann. Unter anderem schreibt eben auch Werner Knödke, der Gründer der Abteilung, in diesem Buch hier, was wir euch auch verlinken werden, darüber, dass Kreativität und Lehre so knirsch zusammengeht. Und das ist aber das, was wir irgendwie so alle tun. Wie geht denn das?
Ich würde den Satz anders denken, weil Kreativität kann man natürlich nicht beibringen. Das ist Quatsch, weil du kannst Kreativität nur hervorlocken, weil ich gehe davon aus, der Mensch, wenn er geboren wird, ist kreativ. Jeder Mensch ist kreativ. Und man schaut einfach, welche Richtung oder welche Art der Kreativität brauchen wir für unsere Profession, für unsere Kunst, für das, was wir auf der Bühne zeigen wollen? Und wie kann ich das, mit welchen Mitteln kann ich das hervorlocken aus den Menschen, die ich da vor mir habe?
Also ich frage mich nur gerade, ob dieses Bipolare oder dieses sich immer die Technik der Kreativität so gegenüberzustellen als was Konkurrierendes, ob das der richtige Ansatz ist. Ich habe den Eindruck, dass auch immer mehr in die Richtung gehend geforscht wird. Also muss sich das konkurrieren? Ich denke jetzt auch, weil ich halt aktuell auch euren tollen Beitrag von Regina Menzel gehört habe, aber auch diese, da geht es ja ganz um Puppenführungstechnik und sie beschreibt aber auch, wie sie jede Woche inspiriert von kommt und ein Thema, also auch wenn ich Puppentechnik unterrichte, werde ich es immer so gestalten, dass Kreativität einen Raum hat in der Technik und umgekehrt. Also ich will mich eigentlich, glaube ich, lösen von dem, dass es entweder das oder das.
Wer übrigens diese Folge nachhören möchte mit Regina Menzel, von der Julika spricht, das ist Folge 15. Da haben wir unsere bis vor kurzem langjährige Dozentin für Puppenführungstechnik im Podcast, die quasi in die Toolbox gucken lässt, wie dieser wunderbare Unterricht aufgebaut ist.
Du hattest gerade das mit den vermeintlichen Gegensätzen, da möchte ich mal kurz anknüpfen. Wenn man sich nämlich unsere beiden Studiengänge in Berlin und Stuttgart mal anschaut, dann fällt ja auf jeden Fall direkt erstmal die Begrifflichkeit auf, die unterschiedliche. Also bei euch in Stuttgart ist es Figurentheater, bei uns ist es Puppentheater. Können wir das mal aufdröseln? Wie ist da für euch der Unterschied? Sind es verschiedene Dinge oder nur verschiedene Begriffe für dieselbe Sache?
Nicht ganz die unterschiedlichen Begriffe für dieselbe Sache. So wird es oft gelesen. Und wenn man sich natürlich das Curriculum beider Studiengänge anguckt, kann man es mittlerweile auch sagen, sind zwei unterschiedliche Begriffe für die gleiche Sache. Sozusagen historisch gesehen ist es anders gewachsen. Und da war in den 80er Jahren oder wahrscheinlich schon noch in den späten 70er, frühen 80er Jahren war diese Idee von Figurentheater, dass Figur nicht als Synonym für Puppe gesehen wird, sondern die Figur eine Überbegrifflichkeit ist für Objekt, Material und Puppe. Das heißt auch schon, als ich studiert habe, 92, wenn man im Studiengang Stuttgart was mit Puppen gemacht hat, wurde auch Puppe gesagt. Die Figur war die Idee, als Überbegrifflichkeit zu sehen, dass es figurales Theater ist. Es ging den Gründern des Studiengangs mehr um die Abgrenzung zum Schauspiel, das Figurative, also das Figurentheater als Abgrenzung zum Menschentheater, zum Schauspiel sozusagen und nicht so sehr um die Abgrenzung zur Puppe. Aber Puppe war in dem Verständnis nur ein Teil des großen Figurentheaters. So wurde es mir schon als Studentin erklärt.
Das ist diese alte Begriffsdebatte. Ich glaube, die ist halt schon ganz alt und wie alle Begriffe versucht es, was zu umschreiben. Und letztendlich kann man sich dann natürlich auch fragen, was benennt es denn, also generiert Figurentheater was anderes als zeitgenössische Puppenspielkunst? Das ist vielleicht eine interessante Frage auch so rum, was provoziert welchen Akt? Wir hatten eine Zeit lang auch total uns beschäftigt mit dem, eher mit dem Aktionsverb. Also es ist ein Animieren, Manipulieren, Führen. Was ist es? Wir haben uns auf Animation geeinigt.
Und zur Grunddebatte möchte ich auch nochmal dieses Buch empfehlen, Theaterlektion 7. Diese ganze Thematik, Figurentheater, Puppentheater, warum sind diese Begriffe entstanden, wo ist Objekt- und Materialtheater da noch drin und warum heißt es eigentlich oberbegriffsmäßig möglicherweise Theater der Dinge? Das ist der Vorschlag, der gemacht wurde vor ein paar Jahren. Lest nach in Lektionen 7. Verlinken wir euch.
Theater der Dinge ist ein super Begriff. Das geht ja auf Konstanza Korakowa zurück und das finde ich immer noch das Beste. Das Stichhaltige am Begriff Figurentheater ist, dass eine Inszenierung kann ohne Puppen stattfinden, aber Figurentheater sein. Weil Puppen sind physisch vorhandene Objekte und eine Figur ist ein Phänomen, was im Geiste des Betrachters sich zusammensetzt.
Ihr habt vorhin gesagt, ihr leitet den Studiengang so ein bisschen zu dritt. Könnt ihr mal so erzählen, wie das so funktioniert und was ist unter dem Stuttgarter Modell zu verstehen? Oder ja.
Als ich in Stuttgart noch studiert habe, gab es eine Professur, eine Leitung und alle anderen waren Lehrbeauftragte. Das heißt, es war schwierig, ein dozierenden Team zu bilden, was die Struktur, das Profil und das Curriculum dieses Studiengangs bestimmt. Deshalb war es für mich eine große Freude und ein riesiges Bestreben, als wir gestartet sind, dass es zusätzlich zu der einen vollen Professur noch zwei halbe Professuren gibt, plus Aussicht auf Stellen im Mittelbau. So, dass tatsächlich Teambildung möglich ist. Und Florian hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, da wir alle einen unterschiedlichen Background haben. Ich habe in Stuttgart studiert, Julika hat in Schalwil studiert, Florian in Berlin, haben wir gesagt, das ist doch toll, unsere Erfahrungen zu nehmen und eine eigene tolle Struktur draus zu gestalten. Und so, weil wir uns auch alle als KünstlerInnen sehr schätzen und als Lehrende sehr schätzen, haben wir gesagt, da, wie es möglich ist, in Inhalt und Struktur und Idee, wo dieser Studiengang hingehen soll, da finden wir uns zusammen, tauschen uns aus und es gibt, ich sag mal so verwaltungstechnisch, gibt es am Ende des Tages jemanden, der die den Hut auf hat, aber in der Auseinandersetzung gibt es das nicht. Oder wir versuchen, dass es das nicht gibt.
Und vor euch seit 1983 gibt es ja den Studiengang. Wie haben sich so Schwerpunkte verschoben?
Da sind wir sozusagen bei der Frage nach dem Stuttgarter Modell. Weil das Stuttgarter Modell, Werner Knötgen hat ja auch ein Buch drüber geschrieben zur Phänomenologie des Figurentheaters. Das unmögliche Theater ist im Antiquariat, glaube ich, noch erhältlich. Dieses Stuttgarter Modell, die Idee, dass man vom Material ausgeht, also vom Material über das Objekt zur gestalteten Figur, war jetzt mal so ganz grob runtergebrochen die Idee. Wir haben diese Idee zum einen beibehalten, was allerdings bei uns parallel ist, ist sozusagen, dass wir das Material untersuchen und aber gleichzeitig auch schon im ersten Semester mit Puppenspieltechniken starten, sozusagen, dass die verschiedenen Impulse sowohl von Puppe als auch von Objekt und Material parallel läuft. Und das Stuttgarter Modell ist letztendlich so zu verstehen, dass, und da sind wir auch wieder bei dem Begriff der Animation, dass alles, was sich verlebendigen kann, Figurentheater ist. Die Idee, und der folgen wir nicht ganz, also die Idee damals der Gründer, sowohl Albrecht Rosa, der jetzt auch wichtig mal zu nennen ist, auch wenn er keine Professur in dem Sinne hat, sondern Ehrenprofessor dieses Studiengangs ist. Die Idee war, dass man nur mit einer Figur spielen kann, die man selber erarbeitet hat oder gebaut hat. wobei ich nicht nur den handwerklichen Aspekt des Bauens, sondern auch vor allem den künstlerischen Aspekt des Bauens sehe. Und dem folgen wir nicht ganz. Wir schauen, dass wir unseren Fundus an Marionetten aus- und aufbauen, weil ich finde es extrem wichtig, dass ich erstmal eine Figurenform kennenlerne, bevor ich eine Fantasie darüber entwickle. Wenn ich noch nie eine Marionette oder ein Objekt am Faden in der Hand hatte, wie soll ich dann gestalterisch sowas selber herstellen? Und deshalb, da sind wir dann wieder bei Ernst Busch und unserem Puppenfundus. Werner Knödgen hat sich zum Beispiel früher massiv gegen einen Puppenfundus gewehrt, weil das ist ja schon die gestaltete Figur und die ist dann die Rolle und dann ist das, sondern dass wir alles selber herstellen mussten, was auch toll ist. Unsere Studierenden machen das heute auch noch. Aber es gibt einfach auch schon Figuren, die da sind, an denen ich probieren kann, mit denen ich mich ausprobieren kann, um dann eine Idee zu bekommen, was will ich überhaupt gestalterisch, bildnerisch erarbeiten.
Steffi hat es ja eben gesagt, dass wir uns als Leitungsteam verstehen. Ich bin da sehr überzeugt von, wie toll das ist, mit drei Professorinnen zu arbeiten. Also es ist klein, natürlich nerven wir uns oft und streiten auch miteinander, haben andere Ansichten. Und das ist aber sehr produktiv, weil in so einer kleinen Gruppe lässt sich da immer auch eine Lösung finden oder es ist immer ein fruchtvolles Miteinander zusammenkommen möglich. Und diese Flexibilität, die wir zu dritt haben, also dass wir uns Lösungen argumentieren können und die dann auch sehr schnell umsetzen, das ist fantastisch.
Das heißt, ihr macht ein Grundstudium, wo Basics vermittelt werden, ihr Materialforschung macht und auf Sprecherziehung und Ausdruckskraft des Körpers sicherlich geht? Beziehungsweise können wir einmal im Raseschritt durchs Studium?
Du hast schon gesagt, das Grundstudium, 2 Jahre. Das ist sehr verschult, Grundlagenarbeit, und es schließt ab mit einer Studioinszenierung. Und die Studioinszenierung, die ist im kleinen Rahmen bei uns auf der Probebühne, im direkten Kontakt mit dem Publikum, mindestens 1/2 Stunde. Danach kommt 2 Jahre Hauptstudium. Da findet die Einzelarbeit statt, beziehungsweise Kurzformat. Früher hieß es Einzelarbeit, aber das sind auch nur 10 Minuten. Mhm. Aber im optimalsten Falle werden aus den 10 Minuten, dann kommen da andere Sachen raus oder einzelne KUFOs hatten dann auch den Wortelmann-Preis gewonnen. Mhm. Und es gibt jetzt auch noch Studis, die nach 10 Jahren immer noch ihre Kurzformate spielen. Dann gibt's die Wilhelmer-Produktion, große Bühne, ganzes Ensemble und die Bachelorarbeit völlig frei, was die Menschen da erarbeiten wollen. Mhm. Also bis dazu, dass die sich überlegen können, ich fühle mich eigentlich berufen zum Puppenbau. Ich will gar nicht auf der Bühne stehen, ich baue die Puppen dazu. Ist möglich. Machen die wenigsten, aber es ist wichtig, auch im Sinne von der Bachelor-Profilierung, dass sowas möglich ist. Oder dass andere Menschen sagen, nee, ich will lieber Regie machen, ich mache in meinem Bachelor Regie, ich stehe nicht auf der Bühne. Auch das geht.
Das wäre dann sowas, wo in Rücksprache mit euch einfach auch Profilierungen stattfinden können oder Fokussetzungen.
Genau, die haben die Möglichkeit der Profile für ihren Bachelor, also sozusagen mit der Wilhelmer-Produktion im 6. Semester, Anfang 7. Semester ist die InterpretInnen-Ausbildung beendet sozusagen, also die SpielerInnen. Und dafür sind sie dann total frei im Bachelor. Das 7. Semester können sie nutzen, um ein Erasmus zu machen zum Beispiel oder woanders hinzugehen oder auch bei Produktionen mitzuspielen. Und das 8. Semester ist dann komplett für das Bachelorprojekt.
Es ist soweit, liebe Leute. Wir kommen nun zur offiziellen Übergabe des Gesprächsstaffelstabs. Angespitzt und blank poliert wartet er in meinem Schreibtisch, seit einem ganzen Jahr darauf, an euch, liebe Kolleginnen, übergeben zu werden.
Der Gesprächsstaffelstab wird von Folge zu Folge und von Staffel zu Staffel weitergereicht, in Form einer Frage. Und diese Frage aus dem Ende der 2. Staffel kommt von der freien Puppentheaterkompanie Freaks und Fremde. Das sind Heike Ikola und Sabine Köhler. Und die haben mit ihrer sehr eigenen künstlerischen Handschrift die freie Szene in Dresden mitgestaltet. Und Heike hat euch eine Frage dagelassen. Seid ihr bereit? Dann kommt hier
die Frage des vorherigen Gasts.
Also mich würde am meisten interessieren, warum glaubst du, glaubt ihr, wer auch immer der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin später sein wird, dass Puppentheater das Theater der Zukunft ist?
Weil Puppentheater für mich oder Figurentheater für mich genau diese Frage aufbricht, welche Art der Darstellung, welche performative Darstellungsart werden wir haben, wo geht es hin? Was mich gerade persönlich auch extrem interessiert, ist, in Nicht-Theaterräumen zu arbeiten oder im öffentlichen Raum zu arbeiten. Also wo begegne ich, weil Theater ist Kommunikation, und wo begegne ich mit meinem Instrument, der Puppe, meinem Publikum? Und deshalb, weil ich einfach dieses Mittel der Puppe habe, was eine ganz offenere und tollere Art der Kommunikation für die RezipientInnen aufmacht, ist das für mich das Theater in Anführungsstrichen der Zukunft.
Ich merke immer, dass ich das Gefühl habe, ich will gar nicht unbedingt immer sagen müssen, dass unsere Kunstform so toll ist, weil sie ist einfach toll. Und ich muss sie auch nicht abgrenzen gegen irgendein anderes Theater. Ich meine, die Menschen, die hier sitzen, haben tolle Werke gesehen, und weil sie diese Werke gesehen haben, haben sie sich für dieses Studium entschieden. Und es ist fast wie so jemand, der immer wieder behaupten muss, es ist aber doch so toll, was ich mache. Ich glaube, das müssen wir gar nicht mehr. Und das andere ist, wegen diesem zeitgenössischen Bezug, ich glaube schon, dass dieser ganze Diskursebene, die rund ums Anthropozän aufgegangen ist, dieses sich in Bezug setzen, die auch mit diesem Animationsbegriff zu tun hat. Das heißt, was ist eigentlich, bin ich Zentrum, ist das ich Mensch Zentrum, oder gibt es eigentlich eine Notwendigkeit aus diesem Zentrum heraus? Und ich glaube, da ist natürlich so ein Resonanzraum, der aufgeht im Spiel mit den Dingen oder auch die Dinge oder andere Wesen als denen so einen Subjektcharakter zuzustehen oder mit denen sich in Bezug zu setzen oder in einen Austausch zu gehen oder sich in Verbindung, das ist ja, die Kunstform lebt von in Verbindung treten zu Dingen, Menschen, Raum. Und ich finde, da kann ich für mich eine große Sinnhaftigkeit rauslesen, würde aber behaupten, dass ganz viele Kunstformen sich damit ja auseinandersetzen und auch beschäftigen. Also ich glaube, wir können uns freuen an dem, was wir tun, und auch so ein Selbstbewusstsein haben, was auch, glaube ich, sehr kulturell ist. Es gibt diesen irgendwie so wie so ein deutsches Minderwertigkeitskomplex, was jetzt aber, wenn du aus Deutschland rausgehst, gar nicht unbedingt der Fall ist. Und in Frankreich hat diese Kunstform genau die gleiche Berechtigkeit wie andere Kunstformen auch. Und sich da zu überlegen, das ist eine Lesart, die muss man gar nicht mitfüttern. Ich glaube, da gibt's in der inneren Haltung, glaube ich, so ein bisschen was, wo wir einfach so einen Hebel umstellen können, und dann findet das vielleicht gar nicht mehr statt, dass das so gelesen wird.
Die Kolleginnen haben ja das auch schon gesagt. Steffi meint, das Theater verändert sich beständig. Und was ist das Theater der Zukunft? Und das können wir erfinden. Julika meinte, das Figurentheater ist eine der besten Kunstformen für die Themen des Anthropozäns. Und ich denke, es gibt ein Riesenpotenzial in den Produktionsweisen des Figurentheaters. Puppentheater kann widerständig sein, weil wir brauchen nur uns selber. Ein oder zwei Personen können genügen, um eine ganze Welt zu kreieren und andere Menschen in ein eigenes Universum zu entführen. Und das kann sehr subversiv sein. Und in den Zeiten, die uns bevorstehen, da ist Kulturkürzung ja eigentlich auch nur eine oberflächliche Beschreibung von einem viel größeren Problem, von einer erstickenden Hegemonie, was kulturelle Begrifflichkeiten angeht. Da haben wir alle Instrumente in der Hand.
Und apropos Theater der Zukunft, wir sind sehr viel gerade auch in der Ernst Busch mit dem Thema KI konfrontiert. Wir müssen uns damit auseinandersetzen als Gesellschaft, weil sie sehr schnell sehr präsent wurde. Sprachmodelle, was auch immer, umgibt uns ja sehr. Wir als Lehrende sind damit in Kontakt, unsere Studierenden sowieso. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was jetzt gerade ansteht.
Ja, ich habe zum Beispiel auch von einer eurer Absolventinnen beim Theater der Dinge ein Stück gesehen. Ich glaube, es war ihre Bachelorarbeit. Ihr Stück hieß Asking for a Friend, und da war die KI so der Co-Performer. Und andererseits birgt es ja aber auch total viele Risiken, auch gerade, also wir hatten in Berlin einen Workshop zu Synchronsprechen, und da ging es auch um die Frage mit Stimmklonung und dass die menschliche Stimme vielleicht ersetzt werden könnte. Ja, jetzt mal so die Frage an alle Lehrenden hier im Raum. Wie kann sich das Theater und das Spiel mit KI verändern, und welche Aufgaben kann Theater da in der Zukunft haben?
Also ich glaube, da muss man erstmal sehr genau trennen, wann ist KI-Gegenstand der Kunst. Wir verhandeln etwas über KI oder wir nutzen KI. Also Elena Böhler hat ein Stück zu KI gemacht und wollte KI dabei benutzen. Und ich habe den Bachelor betreut und das war sehr schwierig, die KI wirklich in Echtzeit zu benutzen, weil immer andere Ergebnisse rauskamen und weil die Algorithmen absolut konfliktvermeidend sind. Und letztendlich kam da eine ganz altmodische Variante, was die technischen Voraussetzungen angeht, nämlich Konserve, also produziert, also abgespielte Videos raus. Es geht gar nicht anders. Die KI, die du in diesem Monat kennenlernst, die wird, und das ist nicht transparent, im Februar anders strukturiert sein. Du wirst nicht die gleichen Ergebnisse kriegen. Das heißt, du kannst dich darauf nicht einstellen. Oder du machst es wirklich zum Spiel, aber auch das ist sehr riskant, weil sich das so rasant verändert. Und KI kann sich viel struktureller verändern als wir. Also da reden wir nicht von Improvisation, wie wir das kennen als Menschen. Aber natürlich, KI verändert unser aller Leben sehr. Wie wir künstlerisch damit umgehen, ist nochmal auch ein ganz anderes Thema.
Ich habe so den Impuls gehabt zu sagen, ich wehre mich auch gegen, das ist so, ich weiß nicht, woher das kommt, aber diese pädagogischen Aufgaben, die Theater dann übernehmen soll, da wehrt sich so alles. Und ich glaube, aber das ist auch sehr persönlich, aber ich glaube nicht an so politische Aufträge vom Theater. Die haben wir indirekt oder die hat jede Kunst, aber in dem Moment, wo das so explizit wird, läuft es sich leer. Aber das ist auch wieder sehr ich, weil ich glaube, wahrscheinlich müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ich habe da so gar keine Lust drauf, aber ich verteidige den Ort von Theater als den Ort der sinnlichen Wahrnehmung, an diesem sinnlichen und sensuellen Zusammenkommens und dem Haptischen, dem Konkreten. Also ich habe eher das Gefühl und das Bedürfnis danach wird immer da sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das nicht mehr brauchen wird.
Ich glaube vermehrt. Ich glaube, das ist das, was wir vermehrt brauchen, dass wir uns begegnen und irgendwie auch einen Umgang haben miteinander, dass wir wissen, wie wir miteinander umgehen und nicht irgendwie über diesen Mittler, diesen kleinen Computer, den ich permanent mit mir rumtrage und der irgendwie Smartphone heißt.
Voll. Und das hatte ich letztens auch so eine schöne Podcast-Sache gehört, so wie oft fasst du deinen Touchscreen an und wie oft Haut oder einen anderen Mensch. Und ich denke, das ist das, was wir tun. Wir arbeiten mit vielen Kontakt. Ebenen, genau, ja. Wir arbeiten mit konkreten Körpern, wir begegneten Körpern, zuschauende Körper und performende Körper. Und ich habe das Gefühl, das wird so eben wahrscheinlich eh immer notwendiger oder ich hoffe, es wird immer notwendiger als Gegenbalance.
Wir sitzen hier ja nicht nur, liebe Leute, unter Lehrenden, sondern auch und möglicherweise in erster Linie zwischen starken KünstlerInnen, deren theatrale Arbeiten und Herangehensweisen an die Bühne immer forschend sind und irgendwie so neue Wege aufmachen und mir tatsächlich persönlich auch immer wieder wunderbare Theatererlebnisse beschert haben. Da denke ich zum Beispiel an Ding, was du mit Caroline Hoffmann gemacht hast, Julika, wunderbare Forschungsreise, um irgendwie die goldene magische Kraft einer Rettungsdecke oder Puppensterben besser, deine Electric-Performance, die ich in der Schaubude sehen durfte, wunderbarer Abend, Florian Feisel. Und ihr reist mit euren Projekten durch Europa und die Welt und vermittelt aber gleichzeitig auch immer wieder Handwerk an zukünftige Kunstschaffende. Und diese Bandbreite interessiert mich. Und deshalb stelle ich euch nun
die Frage der Kunstkollegin.
Was sind das für Themen und Formen, die euch als Kunstschaffende magisch anziehen? Wo und wie verbindet ihr diese mit der Lehre? Und wo zieht ihr Grenzen?
Also Grenzen ziehe ich keine. Ich glaube, ich arbeite sowohl im Studiengang als auch dort als Künstlerin. Ich glaube, der Unterschied ist, dass im Studiengang ich sehr bewusst auch pädagogische Skills anwende, weil ich Menschen vor mir habe, von denen kann ich einfach etwas Bestimmtes erwarten, aber auch nicht mehr. Und ich überrasche mich dann selber immer in Kontexten von Theatern oder Regiearbeit, dass ich manchmal zu sehr dann, oder ich merke plötzlich, kann der Pädagogin sagen, du kannst nach Hause gehen, die sind ja unglaublich toll, was die zum Teil professionell einfach viel, viel schneller abrufen können. Mhm. Oder die haben eine Professionalität. Und das finde ich klasse zu merken. Das gibt tatsächlich so einen spürbaren Unterschied zwischen ich lerne noch oder jetzt bin ich Profi und du merkst es in der Zusammenarbeit. Und von den Themen her würde ich sagen, ich habe das Gefühl, ich tauche immer mehr in die tieferen Schichten. Gerade bin ich sehr beschäftigt mit dem Thema Schwerkraft. Ich habe das Gefühl, dass sich alles in unserem Beruf immer um dieses es hat ein Gewicht, es fällt. Eine Puppe hat ein Gewicht und fällt zu Boden. Was ist dieses Aufgespanntsein? Was ist diese Vertikalität? Und dass ich das Gefühl habe, dass so Grundmotive, die durch die Lehre immer mehr so einen genaueren Fokus bekommen haben, sich plötzlich so in die künstlerische Arbeit auch schwappen. Ich mache jetzt in Leipzig ein Stück zum Leicht und Schwer und es gibt eine Feder und eine Eisenkugel und ich brauche eigentlich gar nicht mehr. Ich merke, dass das ganze Team in Leipzig dann sagt, ja, aber willst du nicht doch? Also das ist aber so wenig. Und ich merke, dass ich jetzt nochmal gesagt habe, das Stück heißt O und es geht ums Staunen. Und wenn ich Theater für die Allerkleinsten mache, was ich nicht mache, sondern ich mache einfach Theater, aber da kommen dann Menschen zum ersten Mal mit zwei oder drei ins Theater. Was machen die da? Die staunen im besten Fall. Und was sind das dann, wenn wir nicht die Polarlichter an den Himmel zaubern können, aber trotzdem den Theater als Ort des Staunens begreifen und wenn wir über eine Zusammensetzung von einer Schneeflocke staunen und das Staunen wieder lernen dürfen und wie arbeite ich dann so für eine Bühne? Und ich merke, das Reduzieren ist für mich ein total wichtiges Motiv und ich muss das wahnsinnig verteidigen. Ich merke, dass von außen immer kommt, ja, reicht das denn? Und ich immer das Gefühl habe, es reicht doch schon. Und das ist irgendwie total interessant zu beobachten. Und ich glaube, das Reduzieren kommt von der Lehre.
Wie gehst denn du so ran, wenn du jetzt eine Rettungsdecke hast? Du hast ja ein reduziertes Material.
Ich glaube, das Prinzip ist dieses Reduzieren auf, nehme ich dieses Ding wie Rettungsdecke ernst, dann will ich mich damit beschäftigen und dann reduziere ich, weil dann ist es, dann entwickle ich eine Obsession und dann bin ich damit beschäftigt und tauche da ein. Und je mehr ich eintauche, desto mehr denke ich, wow, ist das krass komplex. Und wenn ich dann merke, wie krass komplex das ist, dann und deswegen kann ich nicht summieren. Also wenn ich jetzt, dann kommen die anderen und sagen, ja, wenn wir, dann ist das mit tief Federn, dann brauchen wir ganz viele Federn. Was ist mit bunten Federn? Mhm. Dann, nein, es braucht nur diese eine Feder. Jetzt muss ich ständig diese eine Feder verteilen. Aber und das finde ich total interessant. Ich glaube, es ist wirklich eine Obsession entwickeln und sich erlauben, da in die Tiefe zu gehen. Oder aber das Prinzip ist, ich sammle. Und das kann es ja auch sein. Ich sammle, aber dann ist das Prinzip das Sammeln und dann habe ich ganz vieles. Aber dann kann ich nicht in die Tiefe. Dann ist das ein anderes System irgendwie.
Ich glaube, wenn wir von Grenzen sprechen, würde ich sagen, ich schaue, wenn ich mit den Studierenden arbeite, in allererster Linie, was ist deren Weg? Wo stehen die? Was brauchen die? Was kann ich ihnen sowohl künstlerisch als auch handwerklich geben, dass sie ihren Weg weitergehen können? Und nicht so stark, was interessiert mich künstlerisch? Mich interessiert künstlerisch, aber natürlich auch meine Studierenden, wo die künstlerisch hingehen. Also und da habe ich dann natürlich schon den Austausch. Und natürlich nimmt man auch Themen oder Material aus der eigenen künstlerischen Arbeit in den Unterricht, keine Frage. Und ich lerne auch sehr viel von den Studierenden für meine eigene künstlerische Arbeit.
Was sind das zum Beispiel für Sachen?
Andere Fragestellungen unter Umständen oder eine andere Sichtweise auf das, was passiert. Jedes Jahr nehmen wir neue Studierende auf und in meinen Augen werden die natürlich immer jünger. Und da kommen natürlich ganz neue Sichtweisen, ganz neue Impulse, die ich, wenn ich mich nur mit KollegInnen meines Jahrgangs oder ein bisschen älter oder ein bisschen jünger auseinandersetzen würde, nicht hätte. Und das ist natürlich unglaublich fruchtbar, auch für die eigene Arbeit.
Ja, im optimalsten Fall ist das ja immer eine Begegnung mit den Studierenden, die dann wirklich auch ein gemeinsames Lernen ermöglicht. Wobei der große Unterschied ist, dass wir dann halt schon 20 Jahre einen bestimmten Beruf praktiziert haben. Und manchmal braucht es aber auch diese 20 Jahre, um überhaupt zu kapieren, was man da macht. Also mein Thema ist auch die Form, das ist Körper haben, Körper sein, den eigenen Körper als Fremdkörper wahrzunehmen, mit einem Fremdkörper Puppe zu spielen, diese Spiegelungen von Körperlichkeiten. Das ist das, was ich, glaube ich, ganz gut kann, wo ich auch immer wieder so obsessiv bin. Also die ersten Jahre habe ich mich und alle meine Freunde aufgeblasen in Latexkostümen, dann sind wir da reingegangen und wieder raus. Und es hat lange gedauert, bis ich kapiert habe, warum ich das eigentlich mache. Und das überrascht mich dann immer noch, das jetzt besser zu verstehen, was für die poetische Kraft gar nicht unbedingt nötig ist. Mhm. Also die Kunst kann ja auch für sich sprechen. Aber die Frage nach den Grenzen. Also ich liebe abgründige Körperlichkeit. Und das habe ich öfters gemerkt, dass das, was mich so fasziniert, das ist nicht unbedingt, was die Studierenden abholt. Mhm. Also, dass ich sozusagen da abstrahieren kann, nee, also das ist jetzt so morbide, das finden die gar nicht toll und das ist auch voll okay so. Mhm. Also so zu merken, ich bin da anders strukturiert und das ist auch super, also das wünsche ich auch keinem. Die sollen nicht mein Mindset haben, sondern ich will deren Mindset kennenlernen.
Womit habt ihr euch bei Theater Paradox beschäftigt, Steffi? Was für Formen waren das, mit denen du gearbeitet hast?
Für mich war immer ein großes Thema die Dreidimensionalität gegenüber der Zweidimensionalität. Ich habe in Mrs. Icarus sehr viel mit Projektionen gearbeitet. Schon bei meiner Diplomarbeit habe ich mit Overhead-Projektionen gearbeitet auf Dinge oder auf Figur. Also dieses Eintauchen in ein filmisches Element als Person oder als Dreidimensionales. Und wo ist dieser Begegnungspunkt zwischen Zweidimensionalen und Dreidimensionalen? Und dann, das habe ich aber erst im Nachklang festgestellt, nachdem ich einige Produktionen gemacht habe, dass mich irgendwie das Thema der Sehnsucht verfolgt. Vielleicht, weil ich aus dem hohen Norden komme. Ich weiß auch nicht, wo es so, so melancholisch oft, weil da die Winter so lang sind. Ich weiß es nicht. Sehnsuchtsorte finden oder sich nach etwas sehnen, was man nicht ist. Das war ganz oft Thema.
Liebe Kolleginnen, jetzt ist es Zeit für ein kleines Glücksspiel. Denn wir lassen das Los entscheiden, welche Frage als nächstes kommt. Darf ich vorstellen? Tada, hier ist unsere kleine Hände hoch. Lostrommel.
Genau. Doch an dieser Stelle im Podcast verschieben sich nun erstmals zwei Schwerpunkte. Denn wo einst Fragen aus der Studierendenschaft aus dem Glas gezogen wurden, finden sich nun die Fragen der Kulturmanagerinnen.
Genau, alles bzw. einiges neu macht die dritte Staffel. Wir haben eine neue Dozentin für Kulturmanagement an der Abteilung, Juliane Mennel, jahrelange Produktionsleiterin von Rimini Protokoll, führt unsere Studierenden nun in die heiligen Hallen des Kulturmanagements und des Projektmanagements ein. Und Juliane hat uns und euch ein paar Fragen mitgegeben.
Genau, und deswegen dürft ihr aus diesem Glas der Fragen jetzt eine ziehen. Seid ihr bereit? Dann kommt jetzt
die Frage der Kulturmanagerin.
Okay. Liebe Stefanie, liebe Julika und lieber Florian, meine Frage an euch lautet: Thema Netzwerke. Wie findet ihr neue KooperationspartnerInnen? Welche Strategien habt ihr, um eure Netzwerke zu erweitern? Und warum ist das eigentlich wichtig?
Es gibt das Komplexnetzwerk des Figurentheaters, des Puppentheaters Komplex. Das sind 3 Museen, 3 Verbände, ganz viele Theater und 2 Hochschulen. Und
ein Podcast, unsere 2. Staffel war bei Komplex
genau.
zu Gast.
Und das ist eine bestimmte Netzwerkdimension, die damit zu tun hat, sich überhaupt klar zu machen, wir sind ein Netzwerk und wir befinden uns in einem Netzwerk und wir sind alle Teile des Netzes. Und das ist was ganz Tolles. Also ich glaube, dieses Verbundensein in Netzwerken, das ist das, was Künstlerin sein ausmacht.
Ich finde es auch hervorragend, dass oft die KooperationspartnerInnen uns finden und nicht wir sie, weil uns ist es schon öfter passiert, dass interessante KooperationspartnerInnen auf uns zugegangen sind, nachdem sie was gesehen haben, und diesen Impuls nehmen wir natürlich gerne auf. Dann wollte ich an dieser Stelle unseren Studierenden ein ganz, oder AbsolventInnen vielleicht besser gesagt, ein ganz großes Lob aussprechen, weil die haben ein tolles AbsolventInnen-Netzwerk geschaffen, wo sie sich austauschen, wie eine Art Jobbörse auch teilweise, sich tolle Aufträge vermitteln und miteinander da in einem super Kontakt sind, auch gegenseitig künstlerisch miteinander umgehen. Das finde ich, das macht mich ganz stolz. Also da denke ich, das ist ein super tolles Netzwerk, was auch Sinn macht.
Ich glaube, was dem Figurentheater entscheidend fehlt, ist, es gibt keine Strategie und das wurde versucht mit Komplex und wurde aber irgendwie angerissen, aber noch nicht zu Ende gedacht. Ich glaube fest daran und ich bin aber da, glaube ich, nicht geschult dafür. Das gibt es Kulturmanagerinnen und wir sind es alle nicht, aber dass eine fürs Genre professioneller genetzt wird, heißt mit einer Strategie, weil natürlich kooperieren wir irre und wir versuchen auch Kooperationen abzuschlagen, weil wir merken, wir schaffen es nicht mehr, aber dass auf einer Metaebene Kooperationen für das Genre auch zwischen den beiden Schulen, aber nicht nur die Ausbildungsstätten, so ähnlich wie es eben für den Tanz passiert ist, für den freien Tanz. Das wäre, glaube ich, fürs Figurentheater wichtig, weil es dann nochmal diesen ganzen Kraftakt auch in der Professionalisierung sozusagen vorantreiben würde. Und ich glaube, wir bräuchten dringend eine Professionalisierung des Genres, auch was den wissenschaftlichen Bereich angeht, den theoretisch denkenden und formulierenden Bereich, weil mit diesem Denken drüber schreiben und so weiter wird auch die Kunstform anders legitimiert. Ich weiß nicht mehr, wie die Dame hieß am 4. November von Komplex, aber diesen Flo, du weißt, wen ich meine, ne?
Madeleine Ritter.
Genau. Also ich denke, so eine als Beispiel genannt, aber was da für den Tanz gemacht wurde, ich glaube, das wäre fürs Figurentheater absolut wünschenswert. Und dieser Fuß in der Tür zum Beispiel zur akademischen Welt ist nur ein Beispiel. Aber ich glaube, dass dazwischen wissenschaftlicher Forschung, Ausbildungsstätten, Spielorten, freie Szene und Häuser, wenn dieses Netzwerk professionalisierter wäre, auch mit einer entsprechende Strategie dahinter, wäre schon viel gewonnen für uns. Aber da sind wir ja mehr oder weniger auch dran. Aber ich denke, das wäre wichtig.
Was früher mal in dem Glas war, kann ich ja jetzt direkt stellen, denn ich bin ja als aktive Studentin eine Vertreterin der Studierendenschaft. Und ich habe natürlich auch einige Fragen. Und ganz vorne ist bei mir die Frage nach dem Anfang, genauer dem studentischen Anfang. Einmal im Jahr finden ja auch bei euch Aufnahmeprüfungen statt und dann liegt es an euch, einen neuen Jahrgang auszuwählen. Ich stelle mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht einfach vor und deswegen kommt jetzt
die Frage aus der Studierendenschaft.
Wie erkennt ihr bei den Vorsprechen, das ist eine zukünftige Figurenspielerin? Und was sind das für Menschen, die dann bei euch studieren?
Also ein großer Pluspunkt ist das Nerdige, wenn Leute so richtig besessen sind, auch Dinge machen, die wir zum Teil nicht ganz verstehen können, aber die völlig davon überzeugt sind. Das ist, glaube ich, das ist sowas, wo wir das Gefühl haben, ja, also die Person, das ist ihre Ausdrucksform und der können wir aber helfen.
Die Studierenden, die wir aufnehmen, es sind ja 6 pro Jahr. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, weil wir auf der einen Seite ja sehen, wenn Florian jetzt gerade sagt, das Nerdige, also wo die Person künstlerisch mit ihren Ausdrucksmitteln sehen, aber letztendlich müssen wir ja einen Jahrgang formen. Also wir schauen natürlich auch, auf welcher Ebene können sich diese 6 Studierenden oder BewerberInnen dann begegnen. Was wirklich ein tolles Tool ist unser großer Workshop, den wir in der 2. Runde, Aufnahmeprüfungsrunde machen, wo wir unterschiedliche Dozierende bei uns mit den BewerberInnen, die da sind, arbeiten. Startet auch immer mit einem großen Bewegungstraining und wir gehen so durch verschiedene Disziplinen des Studiums gemeinsam durch und ich bin immer ganz gerührt, dass selbst Menschen, die wir dann nicht aufnehmen können, sich trotzdem für diesen Workshop bedanken. Also, dass es so toll war. Und das ist natürlich wirklich etwas, wo man sozusagen auch sieht, wie bewegen sich die Menschen, wie sind sie in der Gruppe.
Und was muss man vorbereiten, um sich bei euch zu bewerben? Also, was ist die 1. und 2. Runde?
Die 1. Runde ist ein Vorspiel von 2 Szenen. Diese 2 Szenen dürfen insgesamt nicht maximal mehr als 10 Minuten betragen. Eine Szene davon muss mit irgendeiner Art und Weise von Textlichkeit sein, also gesprochenem Wort oder die andere Szene ist da ganz frei. Man ist auch sehr frei, ob man mit Puppe, Objekt, Material, mit was man auch vorspielen möchte. Und man muss ein Lied vorbereiten. Das Lied kommt allerdings erst zum Tragen, wenn man es in die 2. Runde geschafft hat. In der 1. gibt es noch eine Improvisationsaufgabe nach dem Vorspiel.
Was war denn so Momente von eurer Ausbildung, die euch stark geprägt haben? Wenn mal jeder sich so an einen Moment erinnert, das war so ein wichtiger Moment, weil ihr an sehr unterschiedlichen Instituten wart. Es war so ein wichtiger Moment für, das hat euch geprägt in der Weise, wie ihr Kunst macht.
Also in der Weise, wie ich Kunst mache, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass der erste lange Workshop, den wir hatten, war tatsächlich ein Puppenspieler von Philippe Gentil, mhm. Patrick Enico, und der war auch Aikido-Lehrer. Mhm. Das hat mich total geprägt. Also die Arbeit, die er mit uns quasi immer in dem ersten Teil am Vormittag gemacht hat, aus dem Aikido kommt, bestimmte Trainingseinheiten auch mit ganz viel mit Stockarbeit und die Arbeit am eigenen Körper, um dann zum Puppenkörper zu kommen. Ich glaube, die war total prägend zusammen mit der Arbeit von Claire Guen. Für mich, da habe ich sehr viel übernommen.
Ich habe Sprecherziehung immer gehasst und ich musste auch logopädische Stunden nehmen in der Schauspielschule und meine Stimme ist nicht geeignet für die Bühne, hieß es immer. Mhm. Und ich habe mich auch immer schwer mit Texten getan. Mhm. Und irgendwann hatte ich im dritten Jahr in der Ernst Busch einen Text gehabt, den ich einfach nur, also es war kein künstlerischer Text, sondern eigentlich nur eine Erkenntnissache. Mhm. So, und den habe ich einfach nur gesprochen und alle haben mir zugehört. Mhm. Und da hat's Klick gemacht und seitdem mache ich gerne Lecture-Performances. Mhm. Also, dass ich auch merke, ich kann dann wirklich sprechen, wenn ich selber etwas sagen will. Indem Punkt.
Du selber
das
denkst,
ist
ja.
es. Mhm. So.
Bei mir gab es den Moment, ich hatte ja Frank Söhnle auch als Dozent, der mich jahrelang durchs Studium begleitet hat. Wir Studierende hatten den Impuls, wir wollten unbedingt die Drei-Groschen-Oper machen. Mhm. Und wir haben das mit Frank gearbeitet in der Regie und Frank hat am ersten oder zweiten Tag eine quadratische schwarze Plastikfolie auf den Boden gelegt und dadurch den Improvisations-, den On-Stage-Raum zu dem Off-Stage-Raum definiert. Und diese Idee, dass ich in die Impro gehen kann und auch wieder rausgehen mhm. kann und da zuschauen kann und dann selber entscheiden, wann ich wieder in die Improvisation gehe, das war ein ganz toller Moment im Studium.
Ich spanne jetzt noch mal einen ganz großen Bogen zum Anfang der Folge. Und zwar möchte ich auf das gemeinsame Vorhaben der beiden Abteilungen in Stuttgart und Berlin zu sprechen kommen, nämlich den Masterstudiengang für Regie im Puppen- und Figurentheater. Vielleicht könnt ihr unseren Zuhörenden mal erzählen, wie genau der aussehen soll und wo wir gerade stehen. Denn ich weiß nur, in Magdeburg wird gerade ein Bahnhofsgebäude umgebaut.
Also der Stand ist im Moment der, dass wir auf jeden Fall schauen, dass wir 2027 mit Art Masterclasses für diesen Regiemaster starten und schauen aber natürlich, dass zügig dieser Studiengang, zweijähriger Studiengang wird, das akkreditiert wird, damit wir damit auch tatsächlich dann Studierende aufnehmen können. Mit vier Studierenden pro Jahr wollen wir starten. Es braucht dringend einen Master für Regie, da Figurentheater oder Puppentheater auf jeden Fall unsere Kunstform anders mit Zeit, Darstellung, Bewegung umgeht, als wir jetzt mal in die benachbarten Künste schauen, wie Schauspiel. Wir kennen das alle, dass wir an Schauspielhäusern, die entdecken die Puppe für sich, wir sollen da eine Puppe spielen, haben eine Schauspielregisseurin oder Regisseur vor uns, der die keine Ahnung hat, in welcher Zeit, welche Möglichkeiten diese Puppe hat und so weiter und so fort. Wir spielen mit Kunstobjekten und dass diese Kunstobjekte eine andere Form der Regie brauchen, das mal so ganz pragmatisch ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir alle Learning by Doing, die wir Figurentheater oder Puppenspielkunst studiert haben, irgendwie dann RegisseurInnen geworden sind, wo wir geguckt haben hier und da. Und da mal zwei Jahre Menschen die Zeit geben, mit bestimmten Tools tatsächlich diese Idee verfolgen zu können, ist einfach ein erster Schritt.
Also es richtet sich auch an Puppenspielende und FigurenspielerInnen, die quasi nochmal so einen Fokus setzen wollen, aber es richtet sich auch an möglicherweise QuereinsteigerInnen, die Theaterregie studiert haben und sich fokussieren wollen oder auch nochmal neu aus der bildenden Kunst kommen und schauen, wie kann ich eigentlich Dinge auf der Bühne anordnen.
Absolut.
Und das wird dann auch in Kooperation mit dem Puppentheater Magdeburg stattfinden, habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Magdeburg wird der Praxispartner? Hm?
Genau, Magdeburg ist der Praxispartner und die beiden Hochschulen Ernst Busch und HMDK liefern den akademischen Background.
Bevor wir in die Zielgerade unserer heutigen Fragerunde einbiegen, machen wir noch mal kurz einen Halt in einer Rubrik, die nennt sich Tipps and Tricks. Hier sammeln wir kleine Hacks, die unserer Zuhörerschaft auf ihrem theatralen Weg behilflich sein könnten. Ihr habt alle drei nach eurem Studium erst einmal den Weg in die Selbstständigkeit eingeschlagen und euch mit freien Projekten in euer Berufsleben gestürzt. Lasst uns doch mal zusammentragen, was sind eure Tipps für den Einstieg in die freie Szene? Was hat funktioniert?
Dranbleiben. Also an irgendwas zu glauben. Wenn du ein Krokodil hast und nicht weißt, was du damit machen sollst, dann ganz viel mit dem Krokodil irgendwo rumlaufen, zum Beispiel.
Ich glaube, ich habe erstmal zu allem, was kam, ja gesagt und es kamen die richtigen Dinge. Und ich glaube, Vertrauen zu haben, dass immer was kommt und sich davon nicht verunsichern lassen, ähnlich wie bei einer Impro, dass du immer so weißt, ich bin gut vorbereitet, es wird was passieren. Und so ist es dann letztendlich auch in dem Funktionieren, wobei ich das schwierig finde im Vergleich, weil die Zeiten sich so krass geändert haben. Aber ich glaube, dieses im Grunde Versuchen drauf zu vertrauen, ist wahrscheinlich das, was es braucht.
Ja, und sich auch für nichts zu schade sein, weil man kann aus allem was lernen. Und es bringt auch einen weiter für die eigene künstlerische Arbeit. Man darf sich natürlich nicht verlieren in tausend Jobs, die man irgendwie macht, um über Wasser zu bleiben. Aber es ist so bereichernd zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nicht nur auf meinen eigenen Stiefel, sondern schau, was geht rechts und links. Und ja, und da sich einfach auch mal was trauen und auch einfach mal ein bisschen großmäulig sein und sagen, was ihr braucht, Workshopleiterin für Klappmaul, bin ich Spezialistin drin.
So, liebe Leute, an dieser Stelle findet die Staffelstabübergabe für das heutige Gespräch statt. Denn wir laden euch nun ein, eine Frage weiterzureichen in die nächste Folge.
Zu Gast haben wir eine Vertreterin unserer Partnerschule. Wir sprechen mit der Regisseurin und stellvertretenden Institutsleiterin Agnieszka Bosztak über ihre Arbeit an der Puppenspielabteilung in Wrocław, die der Polnischen Theaterakademie in Krakau angegliedert ist. Neben ihrer Lehrtätigkeit ist sie Kuratorin der internationalen Puppentheaterkonferenz Lajka Nova und Mitorganisatorin des Festivals Metaformi in Wrocław.
Und wie die Puppentheaterszene in Polen heute aussieht und was für Themen die Puppentheaterabteilung in Wrocław umtreibt, darum geht es in Folge 18 von Hände hoch und das diesmal auch auf Englisch. Hello, hello and hands up.
So, liebe Stefanie, liebe Julika, lieber Florian. Habt ihr eine Frage an unsere polnische Puppentheaterkollegin, die wir mit in die nächste Folge nehmen können? Dann kommt hier
die Frage an den nächsten Gast.
Unsere Frage an die nächste Gesprächspartnerin von Hände hoch ist, wie sie es einschätzt, wie politisch Figurentheater und Puppenspiel heutzutage in Polen sein kann und muss.
Super Frage, vielen Dank. Ja, liebe Leute, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Liebe Stefanie, liebe Julika, lieber Florian, vielen, vielen Dank. Es war super schön gewesen. Und auch dir, liebe Paula, herzlichen Dank für die erste gemeinsame Folge. Ich freue mich sehr auf alle weiteren.
Ja, mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht und ich bin auch sehr gespannt, was da noch kommen wird.
Und wenn ihr da draußen in Zukunft keine Folge von Hände hoch verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und lasst einen Gruß da und ein Like und schickt euch das Ding einmal quer durchs Internet. Ihr kennt den Social Media Winter, Frühling wird's nur mit Likes.
Und wenn ihr mehr von Puppe wollt oder Figuren, dann kommt zu den Vorspielen und Fundusführungen der Puppe an der Busch. Alle Infos findet ihr auf der Website, den Link dazu gibt's in den Shownotes. Und dort stehen auch alle Infos für ein Studium der zeitgenössischen Puppenspielkunst an der Ernst Busch. Und den Link zu unseren KollegInnen in Stuttgart lassen wir natürlich auch dort. Und Obacht, in Stuttgart wird zum Wintersemester immatrikuliert, bei uns in Berlin zum Sommer. Bewerbt euch!
Und schreibt uns gerne Wünsche, Feedback, Lob und Anregungen. Nehmen wir entgegen per Mail unter presse@hfs-berlin.de. Stichwort Hände hoch.
Teilt! Hört weiter und abonniert uns auf Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört.
Macht's gut, herzlichen Dank.
Danke euch.
Danke euch.
Ja,
danke.
Ja, das ist super gewesen.
Und grüßt eure Studis von uns.
Machen wir.
Machen wir auf jeden Fall.
Und viele Grüße auch an euch da draußen, liebe Zuhörerschaft.
Wir hören uns wieder zur nächsten Folge von
Hände hoch!
Super!
Danke euch!
Krass.
Das ist wirklich toll.